Sie dürfen aufschlagen den Hebräerbrief. Um es noch einmal zu sagen, in den ersten 10 Kapiteln zeigt uns der Schreiber, warum wir Gott die Treue halten sollten, warum es sich lohnt, warum die Sache es wert ist. Und die erste Antwort, die auf diese Frage gibt, warum wir Gott die Treue halten sollten, ist, weil der, durch den er zu uns gesprochen hat, so groß ist. Gott hat gesprochen. Das sagen uns gleich die ersten 3 Verse. Die ersten 3 Verse sind gleichsam eine Zusammenfassung, nicht nur eine Einleitung, sondern auch gleich eine Zusammenfassung eines Großteils des Hebräerbriefes. Da sind schon große Gedanken gleich festgehalten. Lesen wir diese ersten 3 Verse einmal. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte, in den Propheten oder durch die Propheten, redete er in diesen, den letzten Tagen zu uns in dem Sohne oder durch den Sohn, welchen er zum Erben von allem einsetzte, durch welchen er auch die Welten mit ihren Zeiten machte, welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Nun, was die Länge der Sätze betrifft, könnte es Paulus gewesen sein, der hier schrieb, nicht wahr? Der Satz ist noch nicht zu Ende, er geht weiter. Aber wir haben hier schon die Zusammenfassung, wie gesagt, des Hebräerbriefes oder eines großen Teils davon. Zuerst einiges an Erklärung in Bezug auf Ausdrücke oder auf einen Ausdruck besonders. Das Wort Welt in Vers 2, es gibt 3 Wörter, jetzt könnte ich eine Tafel gebrauchen, aber wir haben hier keine, nein? Ja, ist es umständlich?
Nein.
Dann kann ich mal die 3 Wörter aufschreiben. Es gibt 3 Wörter, die für Welt gebraucht werden im Griechischen. Und wenigstens 2 von diesen werden im Hebräerbrief gebraucht, vielleicht auch alle 3. Das bekannteste Wort für Welt im Griechischen lautet Kosmos. Und das ist ja auch ein Wort, das wir als deutsches Wort übernommen haben. Nur im Deutschen würden wir wahrscheinlich mit Kosmos das All bezeichnen. Kosmos kann vielleicht auch das All im Griechischen sein, obwohl man zu jener Zeit wahrscheinlich eher nur an diesen Planeten denkt. Kosmos kann auch die Welt von Menschen sein. Wenn Jesus sagt in Markus 16, geht in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, dann ist das die Welt von Menschen, wenn die Menschen glauben. Das zweite Wort ist Aeon, von dem wir unser deutsches Wort Äon haben. Dieses Wort wird oft missverstanden. Man tut, als ob, nicht nur im Deutschen, auch im Englischen, als ob das ein Zeitalter wäre. Das Wort Aeon bedeutet eigentlich nicht Zeitalter, das ist ein Missverständnis. Und dass es in der Mehrzahl gebraucht wird, hat einige auch verwirrt, beziehungsweise haben einige das missverstanden. Wenn von in der Bibel von Äonen gesprochen wird, oder im Deutschen von Äonen, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass wir verschiedene Zeitalter oder an verschiedene Zeitalter denken müssten, zum Beispiel, dass die Ewigkeit aufgeteilt würde in Zeitaltern oder in verschiedenen Längen, Etappen, sondern das kommt vom Hebräischen her. Das Wort Äon ist eine Übersetzung des Hebräischen Olam, und Olam bedeutet einfach unübersehbar lange Zeit. Im Psalm 23 heißt es am Schluss, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, auf unübersichtlich lange Zeit, aber in Ewigkeit für uns. Wenn es heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann heißt das nicht, dass es zwei Ewigkeiten gibt. Noch weniger, dass es eine Ewigkeit am Anfang gab und eine Ewigkeit zum Schluss und von dieser Ewigkeit zu einer anderen. Nein, es gibt für Gott nur eine große Ewigkeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit oder von Äon zu Äon heißt nur auf Hebräisch gleichsam oder in hebräischer Denkweise, wirklich ohne Ende. Das ist nur eine Betonung. Man hat, so viel ich weiß, im Hebräischen, auch nicht im Griechischen vielleicht schon, obwohl das vielleicht nicht ein direkt ein Wort für Ewigkeit wäre, man hat wohl nicht ein richtiges Wort für Ewigkeit und muss das dann anders zum Ausdruck bringen. Man muss wissen, dass die neutestamentlichen Schreiber normalerweise Hebräisch im Kopf haben. Alle Schreiber des Neuen Testamentes waren wahrscheinlich Juden, außer Lukas. Lukas war ein Heide. Die Schreiber des Neuen Testamentes sind wahrscheinlich hebräisch denkend und sprechend aufgewachsen. Und wenn sie zwei Sprachen sprechen, dann werden sie das wohl verstehen können, dass man, auch wenn man die zweite gelernte Sprache gut sprechen kann, immer noch die erste Muttersprache oft im Kopf ist. Bei dem, der zweisprachig ganz von klein aufgewachsen ist, muss das nicht so sein. Es kann aber sein, dass die zwei Sprachen durcheinander kommen, wie bei mir. Ich bin nämlich von klein auf zweisprachig aufgewachsen oder dreisprachig. Aber es ist immer wieder dann eine andere Sprache da im Hintergrund. Und so ist das auch bei den neutestamentlichen Schreibern. Und wenn das dann jetzt direkt übersetzt wird, dann kann das zu Missverständnissen führen. Also jetzt die drei Wörter. Wort. Dieses Wort bedeutet eigentlich im Wesen schöne Ordnung. Von dort kommt unser deutsches Wort Kosmetik. Die Welt ist die schöne große Ordnung, ja, die große Schönheit. Man gebraucht hier ein Wort für Welt, das die Schönheit, die Ordnung zum Ausdruck bringt. Man kann auch als Christ kosmetisch sich verhalten, das heißt schön, sinnvoll. Äon hat mit Zeit zu tun. Vom Hebräischen her gesehen kann es dasselbe bedeuten wie Kosmos. Und eigentlich in diesem Text wird Äon, im Deutschen Äon, da wird das I zu einem E, und wir sagen das dann EI, wie E Umlaut aus, wie A Umlaut aus, als E sprechen wir es aus. Äon ist eigentlich eine unübersichtlich lange Zeit, aber im Hebräischen kann es auch ein unübersichtlich großer Raum sein. Und oft haben wir, oder manchmal haben wir, die zwei Gedanken ineinander. Im Deutschen kann das Wort Äon im Neuen Testament normalerweise mit Weltzeit übersetzt werden. Das heißt, die Zeit einer Welt. Es gibt nach der Heiligen Schrift zwei Welten. Die erste Welt ist die, die Gott in 1. Mose 1 geschaffen hat. Himmel und Erde. Die zweite Welt wird geschaffen, wenn diese zu Ende gegangen ist. Diese geht nach Offenbarung 20 zu Ende und dann gibt es darauf eine neue Welt. Das ist die zweite Welt. Die erste Welt geht zu Ende, die zweite Welt geht nie zu Ende. Der Grund dafür, dass die erste zu Ende geht, ist der, dass in diese Welt die Sünde einzog und Gott musste dann den Tod oder das Ende in diese Welt einführen. Aber das wird in der zweiten Welt nicht der Fall sein. Da wird die Sünde nicht Einzug halten dürfen. Deshalb geht sie auch nicht zu Ende. Gott wird die Endlichkeit dort nicht einführen müssen. Jede Welt hat ihre Zeit. Eine Welt hat im Grunde drei Bausteine. Materie, Raum und Zeit. Materie befindet sich in einem Raum und Raum und Materie innerhalb einer Zeit. Jede Welt hat ihre Zeitlänge. Die erste Welt hat ihr eine begrenzte Zeit. Die zweite Welt hat eine unbegrenzte Zeit. Aber beide sind Äonen. In einem gewissen Sinne die Zeit einer Welt. Dieser Begriff, oder hier in Hebräer Kapitel 1, fließen zusammen der Begriff von Raum und Materie für Äon und Zeit. Das heißt, wir haben alle drei ineinander hier zusammen. Oder wir könnten also übersetzen in Vers 2, welchen er zum Erben von allem einsetzte, durch welchen er auch die Welten, in diesem Fall Mehrzahl, mit ihren Zeiten machte. Warum jetzt im Plural, wenn es nur die erste Zeit ist oder die erste Welt? Warum wird hier davon gesagt, dass die erste Schöpfung mehrere Äone hatte? Das heißt nur, dass die Zeit oder dass diese Welt eine fortschreitende Welt ist. Sie ist eine sich verändernde Welt, sie hat verschiedene Zeiten, eine Zeit führt in die andere. Das braucht nichts Besonderes zu sagen. Wir müssen jetzt nicht versuchen, die Zeit dieser ersten Schöpfung aufzuteilen in verschiedene Epochen, als würden es Zeitalter geben. Das ist in diesem Wort nicht drin. Es will nur heißen, dass es verschiedene Zeiten gegeben hat in der Zeit dieser Welt. Oder vielleicht nur, dass es eine sehr lange Zeit ist. Vielleicht ist nur das hier gemeint. Der dritte Begriff ist Oikumene. Und auch dieser Begriff scheint mir missverstanden worden. Oft sagt man oder hören Sie vielleicht, dass Oikumene die bewohnte Welt ist oder die bewohnte Erde. Das scheint mir ein Missverständnis zu sein. Dieser Begriff wird wohl als zum ersten Mal von Aristoteles geprägt. Das war ein Schüler von Platon, vielleicht der größte griechische Philosoph, den es gegeben hat, obwohl einige vielleicht sagen würden, Aristoteles war noch größer. Die haben die Dinge von verschiedenen Aspekten aus gesehen, aber sie waren gleichwohl sehr große Philosophen in jener Zeit. Aristoteles träumte davon, dass die ganze Welt zu einem Haus werden könnte. Und dieser Gedanke ist in der heutigen Zeit, in den letzten Jahren, ganz neu aufgekommen. Und zwar auch vielleicht, könnten wir sagen, in Verbindung mit diesem griechischen Wort, das wir ja auch als deutsches Wort unter uns haben, in einem ähnlichen Sinne, vielleicht nicht ganz. Der erste, dieses ist ein Wort, das aus zwei Teilen besteht. Oikos ist das griechische Wort für Haus. Dies ist ein Oikos, also ein Haus. Ganz einfach. Und Aristoteles Mene bedeutet bleibe oder bleiben. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann gebraucht er dieses Wort. Bleibt, verbleibt oder wohnt oder bleibt in mir. Das Wort, deutsche Wort bleiben übersetzt es ziemlich genau. Aristoteles träumte davon, dass alle Völker unter ein Dach gebracht werden sollten. Ein Dach als Bleibe, ein Haus als Bleibe hätten. Mit anderen Worten, er träumte von einer politischen Einheit aller Völker. Ein Schüler von Aristoteles war Alexander, Sohn des Königs Philippus von Makedonien. Dieser Alexander wurde Alexander der Große. Der hat versucht, mit dem Schwert den Traum seines Lehrers, der auch sein Traum wurde, in die Praxis umzusetzen. Das heißt, zu verwirklichen. Das war ein zweiter Versuch, kann man sagen, die ganze Welt zu erobern. Der erste Versuch, beziehungsweise ein Versuch, den als ersten in Verbindung mit Israel, den die Heilige Schrift nennt, ist Nebukadnezar. Nein, nicht der erste Versuch. Das war der erste, aber nicht der, Alexander ist nicht der zweite, der ist der dritte. Der zweite war der Versuch der Perser, Entschuldigung. Und Alexanders Versuch ist der dritte, aber Alexander ist der erste europäische Versuch. Alexander eroberte die Perser und somit, das weiß auch die Altertumsgeschichte zu berichten, somit ging die Weltherrschaft von Asien über nach Europa und ist seitdem in Europa geblieben, bis in die heutige Zeit. Und sie wird auch hier bleiben, nach der Offenbarung der Heiligen Schrift. Sie ist nicht immer gleich stark gewesen. Nach dem Fall des Römischen Reiches ist diese Weltherrschaft verbröckelt. Aber indirekt war sie immer noch da in der Kultur. Das würde jetzt zu weit führen, das zu zeigen. Aber in unserer Zeit träumt man wieder von einem Mene in einem gemeinsamen Eukos, nicht wahr? Und interessant ist, dass die katholische Kirche schon seit einiger Zeit und in jüngster Zeit auch Gorbatschow den Begriff Eukos in Bezug auf Europa prägt. Man will ein gemeinsames europäisches Haus. Und das ist das Anliegen der Bewegung Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Das ist im Grunde eine politische Bewegung, politisch-religiöse Bewegung, alles unter ein gemeinsames Dach zu bringen. In Europa beginnt es und es wird wahrscheinlich auch darüber hinaus dann gehen. Also, damit Sie wissen, wie diese Wörter gebraucht werden, im Hebräerbrief bedeutet Oikumene Weltreich und wird hier im Hebräerbrief von Gottes Weltreich gebraucht. Wir haben eine Konkurrenz in der Bibel. Der Mensch will ein Weltreich bauen und heute ist man wieder dabei, ein Weltreich zu bauen, nur etwas anders als früher geht man ran. Aber Gott ist auch dabei, ein Weltreich aufzurichten. Wir sind die erste Etappe, die Gemeinde, nur wir gehen nicht mit dem Schwert vor, sondern mit der Fahne des Friedens, Epheser 6, mit der Botschaft des Friedens. Wir verbreiten das Evangelium. Wenn Jesus kommt, dann wird er wirklich ein Weltreich errichten. Davon spricht Hebräer 1. Aion ist einfach die Welt mit ihrer Zeit oder mit ihren verschiedenen Zeiten. So, das zur Erklärung. Dann in Vers 1 haben wir den Grundton des Hebräerbriefes. Gott hat geredet. Das soll hier festgehalten werden. Gott hat gesprochen. Und dieses, ich muss bekennen, ist mir in den letzten Tagen wirklich durch die Seele gegangen. Ich hatte den Brief bereits eingeteilt und dann schlug ich ein kleines Büchlein auf, das ich wohl irgendwie geschenkt bekommen habe oder von einem Freund geschenkt bekommen hatte, von einem Inspektor von St. Krishona, eine kleine Auslegung des Hebräerbriefes. Und er weist darauf hin, dass in den ersten zwei Kapiteln es um das Reden Jesu geht. Und dann ging mir neu auf, ja, das ist es ja, gerade in Vers 1, Gott hat gesprochen. Und das ist immer wieder wie ein Echo durch meine Seele gegangen. Gott hat gesprochen. Das ist, was der Hebräerschreiber sagen will. Gott hat geredet. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, das ist herrlich. Gott hat nicht geschwiegen. Wir sind nicht im Dunkeln geblieben. Uns ist eine Botschaft gegeben. Gott hat sich geäußert. Er ist nicht im Stillen geblieben. Und von diesem Wort leben wir, sagt Jesus. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist unser Licht, das ist unser Leben. Und wenn wir auf dieses Wort, dieses Reden verzichten, dann wird es dunkel in unserer Seele. Dann wird es dunkel in unserem Leben. Dann verfährt man sich, dann vergeht man sich. Dann vertut man sich, verspricht man sich. Dann geht alles schief. Deshalb geht auch die Welt schief heute, weil man sich nicht richtet nach dem, was Gott gesprochen hat. Was hat Gott denn gesprochen? Die Menschen haben Angst vor Gott, Angst vor seinem Reden. Warum? Ich behaupte, weil zum großen Teil, weil die Menschen, die behaupteten, von diesem Reden zu wissen, dieses Reden entstellt haben. Die meisten Leute wollen doch wirklich nichts mit dem Christentum zu tun haben, nicht weil sie Jesus so gut kennen, dass sie ihn nicht mögen, oder? Sondern weil die meisten religiösen Menschen Jesus verschleiert haben. Deshalb. Früher, als ich mit Studenten arbeitete, auch mit internationalen Studenten, weil sie viel nach Deutschland kamen, dann mussten wir immer wieder erklären den ausländischen Studenten, dass es nicht die Kirche war, die in den Ländern der dritten Welt dort imperialistisch vorgegangen war. Ja. Die haben ja eine Abneigung, manche von diesen Studenten, gegen die Kirche Europas. Das ist der große wunde Punkt bei vielen von ihnen. Und dann mussten wir ihnen breit und lang erklären, das ist nicht die Kirche. Das ist nicht, wovon wir sprechen. Wir vertreten nicht die Kirche, haben wir in der Studentenmission gesagt. Wir vertreten eine biblische Botschaft, eine Person. Das ist nicht immer leicht. Aber wir müssen heute, wenn wir das Evangelium verkünden, anders vorgehen oft, als man der ersten Zeit vorgehen konnte. Da hatte man Heidentum vor sich. Ja, im gewissen Sinne ist es gut, wenn wir reines Heidentum wieder vor uns haben. Das ist etwas leichter dann. Die Leute haben nicht so viel Komplexe. Aber immer noch, in unseren Zonen, steht im Hintergrund dennoch, wie verheidenisch doch auch man sein mag, steht im Hintergrund immer noch eine religiöse Struktur. Und man hat Hemmungen, sich zum religiösen, zur biblischen Botschaft oder zur Bibel selbst zu wenden, weil die biblische Botschaft so entstellt worden ist. Sie ist nicht nur von der Religion entstellt worden, auch von der Wissenschaft. Viele Leute meinen, die Bibel wäre unwissenschaftlich. Und dafür haben sie keinen Zugang zur Bibel. Das ist das andere Problem. Aber die Kirche, beziehungsweise die Religion, besser gesagt, ist ein großes Hindernis für Menschen. Und sie haben also Angst. Sie meinen, Gott ist ein Gott, der etwas von ihnen verlangt. Wir sollten also sehr vorsichtig sein, wenn wir unsere Botschaft weitergeben. Die Botschaft lautet nicht, komm in die Versammlung, komm in die Evangelisation, komm in die Kirche oder sei brav, tu dies und das. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist, Gott hat alles getan, er hat einen großen Tisch zubereitet. Komm und iss und genieß es. Er will uns beschenken. Er will uns nicht neue Auflagen machen. Aber das ist die allgemeine Auffassung. Wenn ich zu Gott komme, dann muss ich etwas machen, dann muss ich anders werden, dann muss ich. Man denkt, man kommt in ein Joch hinein. Nein, du bist frei. Das ist die Botschaft. Allerdings, der Schreiber sagt, Gott hat gesprochen durch Propheten. Welches waren diese Propheten? Diese Propheten waren die Boten Gottes vor Jesus Christus bis zu Johannes dem Täufer. Und das beginnt mit den Propheten in 1. Mose. Abraham war ein Prophet, so steht es dort geschrieben. Vielleicht war Adam auch ein Prophet, das möchte man annehmen. Noah war wohl ein Prophet, Henoch. Ja. Das waren Menschen, die Gottes Botschaft empfingen und wohl auch weitersagten. Auf jeden Fall, Noah hat die Botschaft weitergegeben. Und Henoch wahrscheinlich auch. Und Adam wahrscheinlich auch. Mose war dann der erste große Prophet. Und einen größeren als ihn hat es wohl nicht gegeben, bevor Jesus kommt. Er wurde dann auch als dieser große Prophet geachtet. Nun haben wir über Mose das Gesetz bekommen, beziehungsweise die Menschheit, die Juden. Und das Gesetz sagte in der Tat, du sollst. Allerdings muss man jetzt hinzufügen, im Hebräischen steht das nicht so. Wir müssen das ins Deutsche, oder wir übersetzen das im Deutschen so. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Falschzeugnis reden und so weiter. Aber im Hebräischen heißt es, das tust du nicht. Du betest nicht falsche, hast nicht falsche Götter. Du entheiligst nicht den Sabbat und so weiter. Natürlich ist damit ein Gebot, aber auch eine Botschaft ist drinnen. Das heißt, Gott teilt mit, wie Wahrheit aussieht. Es gibt nur einen Gott. Und das ist gute Botschaft, zu wissen, wo wir dran sind. All die anderen Götter sind falsch. Die betet man nicht an. Das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Natürlich, wenn das nicht der Wahrheit entspricht, sollen wir es auch nicht tun. Deshalb das Gebot da. Und es sind 10 Gebote. Aber sie sind zuerst Informationen. Sie zeigen uns, wo der Weg ist. Sie zeigen uns Wegbegrenzung. Und das ist gut so. Das wollen wir. Wir wollen wissen, wo wir dran sind. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt der richtige Weg? Im Dschungel will man wissen, wo der Pfad ist. In schwierigen Geländern will man wissen, wo es lang gehen kann. Ich bin einmal fast über eine Strecke gelaufen, wo Minen waren, bis die Soldaten mir zuriefen, nein, da läuft man nicht, ja? Das ist vermint. Nun habe ich darauf verzichtet. Ja. Gottes Wort zeigt uns, wo die Gefahren sind und wo die sicheren Wege sind. Und der Psalmist sagt dann auch entsprechend im Psalm 119, Vers 9, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich, ungestraft gehen können, wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort? Das ist Information. Deshalb ist dieses Wort für ihn Licht auf seinem Wege, eine Lampe. Und deshalb preist er dieses Wort so hoch. Also, man muss hier eine andere Auffassung bekommen von Gottes Botschaft. Es ist schon eine Botschaft über das, was wir tun sollen und was wir Gott gegenüber verpflichtet sind zu tun. Aber es ist auch Licht auf unserem Wege und es ist Lebensbotschaft, schon im Alten Testament. Gott hat nicht nur durch Propheten gesprochen im Alten Testament, Gott hat auch durch Engel gesprochen. Das begegnet uns aber jetzt nicht so sehr im ersten Kapitel, das wird angedeutet im zweiten Kapitel. Übrigens, in so vielen Worten steht das auch nicht im Alten Testament. Das begegnet uns erst im Neuen Testament, dass Gott durch Engel das Gesetz gegeben hatte. Dass Engel Botschaften weitergegeben haben, das wird uns im Alten Testament berichtet. Aber davon ist dann im Kapitel 2 nicht die Rede, sondern von dem Gesetz. Es ist offenbar so, dass als Mose das Gesetz von Gott bekam, er es über Engel bekam. Das wird uns dort nicht berichtet, aber das weiß man im Neuen Testament uns zu offenbaren. Und dann wird gesagt, dass das Wort, das Jesus uns gebracht hat, größer ist, denn das Wort, das Engel gebracht haben. Aber hier in Vers 1 heißt es, Gott hat gesprochen, und zwar zweimal grundsätzlich. Wir haben hier eine zweifache Offenbarung, und die entspricht der Offenbarung des Alten Testamentes oder des Alten Bundes und der Offenbarung der Botschaft des Neuen Testamentes, des Neuen Bundes. Die alttestamentliche Botschaft ist die Botschaft von den Propheten des Alten Testamentes im Großen und Ganzen. Die Botschaft des Neuen Testamentes ist die Botschaft von Jesus Christus, die auch dann weitergesagt wird von neutestamentlichen Propheten. Aber sie wird zuallererst seine Botschaft genannt, nachdem Gott zu alter Zeit oder in früherer Zeit vielmals und auf vielen Weisen, steht das so bei Ihnen? Vielmals? Manchmal ist nicht klar genug. Vielmals oder oftmals oder auf mancherlei Male und dann auf vielen Weisen. Das weist auf zweierlei hin. Das Alte Testament besteht aus verschiedenen Teilen. Und das ist das Zweite hier, das zum Ausdruck gebracht. Das Erste will wohl sagen, oft oder mehrere Male hat Gott gesprochen. Immer wieder hat Gott gesprochen, durch verschiedene Propheten. Abraham, Mose, Jesaja später, David dazwischen. Viele Propheten hat es im Alten Testament. Gott hat immer wieder gesprochen in den Propheten und durch die Propheten. Wie, das ist nicht immer leicht zu erklären, aber sie haben die Botschaft weitergegeben, Wort für Wort, so wie Gott sie gegeben hatte. Auf vielen Weisen, in verschiedener Form, manchmal war es ein Traum, wie bei Josef oder wie bei Daniel. Manchmal war es ein Wort, das man hörte. Manchmal war es eine Eingebung im Denken. Auf verschiedene Weisen hat Gott gesprochen. Aber es war immer Gottes Wort. Er hat zu den Vätern geredet. Das besagt, dass der Schreiber ein Sohn dieser Väter ist. Die Väter sind ja Israeliten und dieser Schreiber ist dann offenbar ein Jude. Er sagt, Gott hat zu seinen Vorfahren gesprochen. In den Propheten, nachdem er das getan hat, redete er in diesen Tagen, nämlich den letzten. Sind die Tage des Hebräerschreibers die letzten Tage gewesen? Wir haben ja heute auch noch Tage. Wie ist das damit? Wir sind immer noch in den Tagen des Hebräerschreibers. Theologen, die sagen, dass die neutestamentlichen Schreiber sich ziemlich tüchtig geirrt hätten. Die hätten gedacht, dass Jesus Christus bald kommen würde in ihrer Zeit, und zwar zu ihrer Lebzeit. Paulus hätte gesagt, wenn wir, die wir leben, wenn Jesus dann kommt, dann werden wir entrückt werden, ist ja gestorben, also hat sich geirrt, und so weiter. Wobei man vergisst, dass wir auch so sprechen, ja? Und wir rechnen immer noch damit, dass wir vielleicht sterben könnten. Aber wenn Jesus heute kommen würde, dann würden wir leben, dann würden wir entrückt werden. Aber wir sagen damit nicht, dass wir unbedingt am Leben bleiben werden. Das sagen wir nicht damit. Ein Missverständnis kommt daher, dass man den Anfang dieser Zeit, von der man spricht, mit dem Neuen Testament ansetzt. Das heißt, Jesus ist gen Himmel gefahren, die ersten Apostel denken, jetzt wird er bald wieder nach dieser Himmelfahrt wiederkommen. Das heißt, die Theologen sagen, die neutestamentlichen Schreiber denken, dass zwischen diesen Zweien, Himmelfahrt und Wiederkommen, sehr wenig Zeit ist, vielleicht einige Jahre, kurze Jahre. Dass dies nicht der Fall ist, zeigt ein näheres, genaueres Lesen des Neuen Testamentes. Wenn der neutestamentliche Schreiber sagt, der Herr kommt bald, dann meint er nicht bald nach der Himmelfahrt, sondern bald in Bezug auf die Schöpfung der Welt. Das heißt, wenn Jesus Christus in die Welt kommt, zu Weihnachten, dann beginnt die letzte Etappe der Weltgeschichte. Hier haben wir eigentlich die große Weltgeschichte gehabt. Mit Jesus Christus kommt das Ende. Die ganze Zeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft ist die letzte Zeit nach dem Vokabular des Neuen Testamentes. Und die neutestamentlichen Schreiber sagen nicht, dass Jesus bald nach seiner Wiederkunft kommt, sondern sie sagen lediglich, dies ist die letzte Zeit der Weltgeschichte, egal wann Jesus kommt. Und übrigens auch wenn Petrus sagt, 1000 Jahre sind wie ein Tag, dann vergleicht er nicht 1000 Jahre mit der Länge eines Tages, sondern die Treue Gottes während 1000 Jahren mit der Treue Gottes während eines Tages. Verstehen Sie das?
Nein.
Wie?
Verstehe ich nicht.
Nein. Nicht? Man sagt oft, Petrus würde sagen, für Gott sind 1000 Jahre so kurz wie für uns ein Tag. Aber das sagt er nicht. Er spricht nicht von der Auffassung Gottes über Zeit. Das ist nicht sein Thema. Sein Thema ist die Treue Gottes, dass Gott sein Wort hält. Und er sagt, es gibt Spötter, die sagen, und die werden sagen, Jesus ist schon lange nicht gekommen, der kommt wahrscheinlich überhaupt nicht.
So wie manche auf ihre Lieben gewartet haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die dort Männer, die in der russischen Gefangenschaft waren. Die kamen nicht und kamen nicht und kamen nicht. Und da hat man schließlich die Hoffnung aufgegeben. Das dauert so lange, das wird wahrscheinlich nie passieren. Und so kann man heute auch sagen, Jesus ist schon lange nicht gekommen, 2000 Jahre nicht, also der kommt vielleicht überhaupt nicht. So sagen manche. Aber dann erinnert Petrus und sagt, nicht, dass 1000 Jahre für Gott wie 2 Tage sind. Gott ist nicht so einfältig, dass er nicht versteht, wie lange Zeit ist. Er weiß, dass 2000 Jahre lange Zeit ist. Nur seine Treue ist heute, 1990, genauso stark und unverbraucht wie nach 2 Tagen nach der Himmelfahrt. Gott ist heute nach 2000 Jahren genauso treu. Seine Treue ist nach 2000 Jahren so stark wie nach 2000. Darin ist kein Unterschied zwischen 2000 Jahren und ein Tag oder 2 Tage. 1000 Jahre und ein Tag. Das heißt, was seine Treue betrifft, ist kein Unterschied. Das heißt, Gott ändert sich nicht. Er wird nicht weniger treu, wenn es auch lange dauert. Die Gewissheit, dass Jesus kommen wird, ist genauso stark heute. Es ist gewiss, er wird kommen, wie die Gewissheit der Jünger nach einem Tag oder nach 2 Tagen, nachdem Jesus in den Himmel gefahren war. Er kommt wieder. Also, wenn der Schreiber hier sagt, in diesen Tagen hat Gott durch Christus gesprochen, dann meint er, dass diese Tage ab Jesu kommen in die Welt die letzten Tage der Weltgeschichte sind. Wir leben heute im Blick auf das Ende der Welt. Im Gegensatz zu den Juden, die immer noch hofften, es kommt noch das Große. Nun, es kommt schon, aber anders als sie vielleicht dachten. Nachdem Gott zu alter Zeit vielmals und auf vielen Weisen zu den Vätern geredet hatte in den Propheten, redete er in diesen, den letzten Tagen, zu uns in dem Sohne oder in Sohn. Das heißt, Gott im Sohn verkörpert. Gott war in Christus und sprach und handelte. Der Sohn ist Gott sprechend und handelt. Und jetzt sagt der Schreiber, dass Gott nicht nur gesprochen hat in Christus, sondern er hat gehandelt in Christus, welchen er zum Erben von allem einsetzte. Jesus Christus ist der Erbe von allem. Was heißt das? Jesus Christus war von der Jungfrau Maria geboren, war ein einfacher jüdischer Rabbi. Er sah für seine Zeitgenossen aus wie ein Mann, ein Mensch. Aber einige wussten, er ist mehr denn das. Er ist Gott. Er starb wie ein Verbrecher, stand aber auf wie ein Sieger. Nur haben nicht alle ihn gesehen, aber einige schon. Und er ist heute in den Himmel gefahren. Und der Schreiber sagt uns, dass dieser Jesus, der damals geboren wurde und litt und starb und wieder auferstand, in den Himmel fuhr, der ist es, der alles erben wird. Was ist alles? Der Kosmos. Die Ökumene. Die Welt mit ihren Zeichen. Alles. Diese Welt, die Gott geschaffen hat, wird er erben. Das heißt, er wird hier das Ganze in Besitz nehmen. Heute fragt man nicht nach Jesus. Heute bestimmen die Menschen, wer in Bonn bzw. in Berlin oder sonst wo herrschen soll. Aber eines Tages wird Jesus bestimmen und sagen, ich bin der Boss, ich bin der Chef. Er wird alles erben und wird regieren. Das hält der Schreiber gleich hier fest. Und gleich am Anfang sagt er zu den Lesern seines Briefes, es lohnt sich, Gott die Treue zu halten, denn er hat gesprochen und gehandelt in einem Sohn, der eines Tages alles erben wird. Seid ihr dann dabei? Kann er gleich seinen Lesern fragen. Ja? Oder werdet ihr untreu geworden sein, dann habt ihr es verpasst. Bleibt dabei, er kommt, er wird alles erben. Als Beweis dafür, dass er alles erben wird, fügt er hinzu, dass dieser selbe Jesus es ist, der einmal alles, was da ist, zu erben, ins Leben rief. Der zweite Teil von Vers 2. Durch welchen er auch die Welten machte, diese Welten mit ihren Zeiten. Er wird es alles erben. Warum? Weil er es einmal gemacht hat. Da gibt's die nette Geschichte von dem Jungen, der ein Boot gemacht hat. Kennen Sie diese Geschichte? Ein schönes Bootchen war das. Ich weiß nicht, wie groß, aber es muss schon eine kleine Länge gehabt haben. Und war sehr stolz darauf. An einer Schnur führte er es durch Wasser. Es hatte keinen Motor, aber es war immer noch viel Spaß, dieses Bootchen auf dem Wasser zu führen. Aber eines Tages ist wohl die Schnur gerissen und das Boot ist ihm davongekommen. Und ist ihm einfach entkommen. Es ist verschwunden. Nun, einige Zeit verging, er war sehr traurig, aber er blieb am Leben noch, trotz der Traurigkeit. Eines Tages ging er auf der Straße, in der Stadt oder im Dorf, und er bleibt stehen vor einem Schaufenster. Da, hinter dem Fenster, ist sein Boot. Er erkennt es gleich wieder. Er läuft in den Laden rein und sagt, das ist mein Boot. Oh, Moment einmal, Junge, sagt der Ladeninhaber. Du kannst das Boot haben, aber du musst erst dafür etwas bezahlen. Das ist mein Boot und du kannst es schon haben. Nee, das ist aber mein Boot, ich hab's gemacht. Es ist jetzt mein Boot und du kannst es haben, wenn du dafür bezahlst. Die Wahrheit wollte dem Jungen nicht gleich eingehen, aber er musste sich damit abfinden und ging sehr traurig aus dem Laden raus, weil er nicht das Geld hatte. Aber er wollte sein Boot wieder haben und hatte sich sehr bemüht und hier und da ein paar Groschen gespart und gesammelt und verdient, bis er das Geld eines Tages beisammen hatte. Und mit großer Freude eilte er zum Laden und sagte zum Laden immer, das Boot war immer noch da, hier. Er kriegte das Boot und dann nahm er es mit großer Liebe aus dem Laden und sagte zu ihm, jetzt bist du zweimal mein Boot. Ich habe dich gemacht und ich habe dich gekauft. Eine schöne Geschichte. Es gibt immer wieder solche Geschichten aus dem Leben, die uns die Wahrheit Gottes mit uns sehr gut illustrieren, zeigen. Jesus hat uns erkauft, aber der Schreiber sagt, er hat auch alles einmal gemacht. Er wird diese Welt ererben, sie ist ihm davongekommen, Satan hat sie gestohlen, Satan ist heute Herr der Welt, das sagt auch Jesus. Gott dieser Welt, er hat es gestohlen, Gott hat es zugelassen, das ist alles Geheimnis. Wir wissen nicht warum und wie schon, aber nicht warum. Aber die Bibel sagt, Jesus wird es alles wieder in Besitz nehmen, weil er es einmal gemacht hat. 2a, erster Teil, welchen er zum Erben von allem einsetzte und den nächsten Satz, durch welchen er auch die Welten mit ihren Zeiten machte. Dazwischen aber kommt etwas, das der Schlüssel ist für dieses. Warum wird er Erbe sein? Welcher als der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist. Das sind zwei Ausdrücke, die einfach besagen, dass Jesus genau das ist, was Gott ist. Die hebräischen Christen verlieren Vertrauen in Jesus Christus. Sie sehen in ihm nicht so viel Herrlichkeit, wie sie vielleicht einmal gesehen hatten. Das erinnert mich an ein kleines Erlebnis in einer kleinen Allianzgruppe in Baden-Baden. Wir haben dort gewohnt für etwa 5 Jahre. Und dort gab es eine kleine, nun, vielleicht könnten wir sagen Bruderschaft, sie war nicht immer eine Bruderschaft, aber wenigstens einige Geistliche haben sich da getroffen. Pfarrer und Prediger. Und ich bin auch manchmal dabei gewesen. Und vielleicht einmal im Monat haben wir einen Austausch gehabt. Einer hat eine Andacht gehalten. Und ich denke an eine Situation. Da war ein Gemeinschaftsprediger vom Nachbarort Rastatt, war auch dabei und hatte eine Andacht über Johannes 1. Wir sahen seine Herrlichkeit und so weiter. Eine sehr schöne Andacht, sehr gutes Wort war das. Aber der Vikar, der eine liberale Ausbildung hatte, liberal in dem Sinne, dass sie rationalistisch war und mit großen Fragen, Infragestellungen, nicht Fragen, aber Infragestellungen der Schrift gegenüber geschehen war, der musste dann anschließend seine Kritik anbringen und sagte, er würde bei Jesus keine große Herrlichkeit sehen, sondern Leid, Kummer, Armut und so weiter. Hat er richtig gesehen? Ja, das steht in der Bibel. Jesus kennt Kummer. Jesaja sagt, mit Schmerzen vertraut. Nur, was war der Fehler des Vikars? Die Augen blieben am Äußerlichen stehen. Der sah nichts anderes. Aber wenn Johannes sagt, wir, dann meint er, wir sahen etwas anderes, als was die anderen sahen. Die haben das nicht gesehen, die haben nur das Äußere gesehen. Nur einen Mann von Nazareth, Josefs Sohn, zwei, dann Jan Schreiner, Zimmermann. Aber wir sahen was anderes, wir sahen mehr, wir sahen durch die Kulisse hindurch. Wir sahen seine Herrlichkeit, die zwar verschleiert war, aber wir haben sie zu erkennen, er hat sie uns zu erkennen gegeben. Die Augen dieses Mannes waren genauso blind wie die Augen der Zeitgenossen der Jünger. Er kam in sein Eigentum, Israel, aber sie nahmen ihn nicht auf. Einige nahmen ihn aber auf und denen gab er das Recht, seine Kinder zu werden. Das ist das Schöne. Wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus ist mehr denn nur ein Sohn Marias. Jesus ist mehr denn der, der am Kreuz stirbt und blutet. Jesus ist der ewige Gott und nichts Geringeres. Wir müssen uns daran gewöhnen zu sagen, Jesus ist Gott und nichts weniger, denn der allmächtige Gott. Als ich während einer Evangelisation in Hessen, nicht weit von der damaligen Zonengrenze, eine Evangelisation hielt in einer Kirche, waren an einem Abend einige Pfarrer aus der Gegend zugegen. Und es waren wohl etwa drei Pfarrer im Raum, im Haus des Pfarrers, des Ortspfarrers. Und wir sprachen noch miteinander. Und ich hatte an diesem Abend gesagt, Jesus Christus ist der Jehova oder der Jahwe des Alten Testamentes. Einer der Pfarrer nahm Bezug darauf. Er hat es nicht besonders kritisiert, nur noch einmal erwähnt, ob man das wirklich so sagen könnte, dass Jesus der Jahwe des Alten Testamentes ist, der Gott Israels. Ja. Ich bin dabei geblieben. Jahwe im Alten Testament ist mehr denn nur Jesus, aber Jesus ist nichts weniger. Jahwe ist der dreieinige Gott. Ja. Jesus ist einer der dreien. Jahwe ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber das heißt, dass Jesus auch Jahwe ist. Und der Gott ist, den wir im Alten Testament haben. Und das kann auch belegt werden, ganz spezifisch auf Jesus hin. Denn Paulus sagt, der Fels dort, der vor Israel herging, war Christus. Ganz genau, Jesus ist er, der dort war. In der Feuersäule, Christus war es, der dort war. Er hatte damals noch nicht den Namen, aber die Person war dieselbe, die später diesen Namen bekommen sollte. Jesus Christus ist die direkte, die genaue Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Das genaue Abbild seines Wesens. Warum Abbild, wenn er es ist? Weil er in Menschenform ist. Deshalb Bild. Jesus nach außen hin ist ein Mensch. Aber in seinem Wesen ist er eine direkte Kopie von Gott. Er ist Gott und in Menschengestalt ein Bild von Gott. In Jesus haben wir Gott vor Augen. Deshalb sagt er zu Philippus, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Mein Charakter, mein Wesen, so wie ich lache, so wie ich weine, so wie ich hasse, so wie ich liebe, so wie ich spreche. Das ist genau Gott. So ist Gott. Manchmal sagen wir von kleinen Kindern, vom kleinen Bub, ach, das ist ja genau die Mutter oder der Vater. Ja? Nun, wir wissen, dass es nicht die Mutter oder der Vater ist. Aber bei Jesus ist es der Gott. Da ist noch eine stärkere Ähnlichkeit. Und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt. Ich wünschte, ich hatte die ganze Woche Zeit für die ersten Verse. Vielleicht hätte ich das so machen sollen, ganz am Anfang. Ja. Es liegt sehr viel hier. In 2. Petrus 3, ich hatte diese Stelle vorhin zitiert. Ich sagte, dass Petrus sagt, es werden Spötter kommen und sagen, er kommt noch lange nicht. Ja. In dem Text in 2. Petrus 3 erwähnt Petrus, dass Gott oder Jesus Christus es ist, der alles bestimmt durch sein Wort, ob eine Sintflut kommt oder nicht, ob das Ende der Welt kommt oder nicht, das bestimmt Jesus Christus mit seinem Wort. Wenn eine große Katastrophe kommt, ein Erdbeben, dann hat Jesus gesprochen. Wenn die Sonne scheint und alles gut geht, dann hat Jesus gesprochen. Wenn eine Dürre kommt, dann hat Jesus gesprochen. Wenn es wieder regnet, wie heute, dann hat Jesus gesprochen. Es regnet. Für uns ist das tröstlich, zu wissen, dass alles, was in unserer Umwelt geschieht, in der Schöpfung, ein Ausdruck des Redens unseres Herrn ist. Er bestimmt das Gleichgewicht von abbauenden und aufbauenden Kräften in der Natur. Denn beide sind ja vorhanden. Der Herbst und der Frühling sind in der Schöpfung, nicht wahr? Tod und Leben. Und wie diese einander die Waage halten, das bestimmt Jesus, und zwar mit seinem Reden. Jetzt soll die Waage hochgehen auf der einen Seite, jetzt soll die andere Seite hochgehen, jetzt soll es gleich bleiben. Das bestimmt immer Jesus. Und es geht nie zu hoch oder zu tief, nicht wahr? Manchmal zu hoch für uns oder zu tief für uns. Ja. Aber dass die Schöpfung bleibt existieren, bis er sagen wird, jetzt ist es zu Ende, Offenbarung 20, und dann wird es wirklich alles auseinandergehen, ins Kleinstteilchen, sagt Petrus, 2. Petrus 3. Auflösen wird es sich in atomar Kleinstteilchen. Die Bibel ist wissenschaftlicher, als man denkt. Aber heute hängt alles immer noch zusammen. Jesus trägt alles mit seinem Wort. Und das alles schließt Herbert Janssen ein. Und schließt sie ein. Denn sie sind ein Teil des Geschaffenen. Er trägt nicht nur Schenkenzell, die Bäume, diese Gegend. Er trägt nicht nur diesen Planeten. Er trägt alle Menschen auf diesem Planeten. Auch Saddam Hussein. Schön, nicht? Er trägt ihn. Er gibt ihm den Atem. Und er sagt, wie lange er auf seinem Thron sitzen darf und wann es zu Ende ist. Jetzt steigen Sie bitte ab, Herr Hussein. Jetzt wird ein anderer kommen. Das kommt. Jesus bestimmt alle Mächte. Jesus trägt uns alle. Auch wenn wir krank sind, trägt er uns. Luther hat übersetzt, Gott legt uns eine Last auf, aber er trägt uns auch. Ziemlich gut übersetzt. Ich glaube, es war Delitzsch, der sagte, oder war es Karl, wenigstens in diesem Kommentar der Psalmen, noch besser wäre, gelobt sei der Herr, Tag für Tag trägt er Lasten für uns. Er trägt uns und unsere Lasten. Wie der Wagen jenes Bauern war es wohl, der jemanden mitnahm, vor langer Zeit. Da läuft jemand mit einem Gepäck auf dem Rücken und der Mann mit dem Wagen, mit dem Fuhrwerk, sagt, ach, steigen Sie doch hier auf. Nun, er steigt auf. Aber nach einiger Zeit merkt der Fahrer, der Mann hat immer noch sein Gepäck auf dem Rücken. Ja, legen Sie das noch ab. Sie müssen jetzt nicht das noch alles tragen. Das haben Sie lange genug gemacht. Ach, sagte er, ich wollte es nicht zu schwer machen für die Pferde. Schönes Erbarmen über die Tiere, das ist auch gut. Aber in diesem Fall hat es ja nichts genutzt. Ja. So sind wir aber wir oft. Ja. Ich wollte dir etwas Energie sparen, lieber Gott. Ja. Lass es, sagt er. Ich werde es schon tragen können. Aber dann sind die Schmerzen immer noch da und wir meinen, wir sind immer noch am Tragen. Ja, das stimmt manchmal. Die Gefühle werden uns nicht immer abgenommen. Aber wir dürfen wissen, es könnte viel, viel schlimmer sein und er ist wirklich dabei, uns zu tragen, auch wenn es für uns immer noch schwer ist. Denn oft ist es ja so, auch wenn wir unsere Lasten abgeben, ist die Müdigkeit immer noch da. Aber wir müssen bedenken, es wäre noch schlimmer, wenn wir die ganze Last selbst tragen müssten. Nur kennen wir diesen Vergleich nicht. Deshalb denken wir nur an die gegenwärtige Situation, an das Unbequeme. Aber wir müssen wissen, Gott trägt uns und unsere Lasten. Und er bestimmt auch unser Los. Das ist auch hier drin in diesem Vers. Dem Wort alle Dinge trägt er mit dem Wort seiner Kraft. Nun hat er sich, sagt der Schreiber, nachdem er durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Eins nach dem anderen. Er kam in die Welt. Warum? Um die Reinigung unserer Sünden zu vollziehen. Das ist eins der Themen des Hebräerbriefes. Ganz kurz hier angedeutet. Das ist ein Thema, das der Schreiber sehr ausführlich besprechen wird. Jesus ist der hohe Priester, der mit eigenem Blut, mit dem Blut eines eigenen Opfers, hinter den Vorhang des Himmels geht und dort für uns meldet, ich habe es getan, es ist vollbracht. Hier sagt er es, gibt er es an, durch sich selbst die Reinigung unserer Sünden vollzogen hat. Reinigung. Wir ahnen gar nicht, was das heißt. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Meinen Sie, Sie hätten Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben? Vielleicht haben Sie noch kein schlechtes Gewissen. Gott möge Ihnen dann eins geben. Das braucht man, ein schlechtes Gewissen. Wenn man nicht ein schlechtes Gewissen gehabt hat, dann ist man sehr schlecht dran. Dann muss man beten, Herr, zeige mir meine Sünde. Aber wenn man merkt, wer man ist, wie schmutzig man ist in den Augen Gottes. Und wenn man dann zu Jesus kommt und das Gewissen nach Kapitel 10, das hier vorweggenommen wird, gereinigt bekommt, wer das kennengelernt hat, der hat das Schönste im Leben kennengelernt. Wenn die Sünden weg sind, die Schuld weg, gereinigt. Ein kurzes Wort, aber ein großes Ereignis auf Golgatha und in meinem Leben an zwei Stellen. Die Schrift spricht von Versöhnung an zwei Stellen. Auf Golgatha hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt, die Schuld getragen durch Christus. Aber mir ist das zuteil geworden, als ich zu Jesus Christus kam. In meinem Leben, 18. März 1935. Ja. 55 Jahre zurück. Man kann feiern. Die Reinigung unserer Sünden hat Jesus durch sich selbst vollzogen. Er hat sich selbst gegeben. Er für uns. Es wird berichtet, dass es Graf von Zinzendorf war, der auf einer Reise war als junger Mann. Er hatte sich wohl auf eine gewisse Art und Weise schon als Kind oder als Jugendlicher bekehrt, aber hatte gewisse Nöte mit seinem Wesen. Und ich weiß nicht genau, wie er gelebt hat zu dieser Zeit, als er vielleicht so 18, 19 Jahre alt war. Aber er kam wohl nach Düsseldorf. Und damals, bevor dieses Kunsthaus abbrannte, soll ein Gemälde dort gewesen sein. Ein sehr schönes, auf das der Künstler wohl einen Vers angebracht hatte, eine Botschaft für den Besichtigenden. Das alles tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieses Bild und diese Worte durchfuhren die Seele von Graf von Zinzendorf und sein Leben nahm eine Wende. Auch wir sollten im Geiste Jesus Christus am Kreuz uns immer wieder anschauen und hören, das alles tat ich für dich. Und was tust du für mich? Oder was gibst du mir? In den Sprüchen heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz, das heißt dein Wesen. Mehr will er nicht. Wenn er uns hat, dann hat er uns ganz. Die Reinigung unserer Sünden hat er vollzogen. Und dann, nachdem er das tat, hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist für uns sehr einfach. Wir sind vertraut mit diesen Vokabeln, mit diesen Sprüchen. Wir kennen das Evangelium. Das Glaubensbekenntnis haben wir gelernt. Manche von uns. Wir können das aussagen, nicht wahr? Aufsagen. Gestorben, gelitten unter Pontius Pilatus, begraben, niedergefahren, auferstanden am dritten Tage, gen Himmel gefahren. Moment einmal. Zwischen Leiden und Hinsetzen kommt was? Beerdigung und Auferstehung. Paulus sagt, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und du glaubst in deinem inneren Herzen, in deinem Wesen, dass Gott ihn von den Toten auferweckte, dann bist du gerettet, dann wirst du gerettet. Können Sie mal mit, ist ein bisschen spät, aber versuchen Sie ein bisschen mitzudenken. Wenn Jesus Christus auferstand, was deutet das an, oder was setzt das voraus, wenn jemand aufersteht? Was ist einer Auferstehung vorangegangen? Ein Tod. Also wenn ich das tue, was Paulus sagt, wenn du glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann muss ich ja zugeben, dass er starb. Aber wenn er starb und wieder auferstand, und jetzt muss ich hier wissen, dass die Auferstehung von Jesus Christus einmalig in der Geschichte ist. Etwa 8 Leute waren schon vorher mal auferstanden, aber nicht so wie Jesus. Die sind wieder gestorben, inklusive Lazarus. Jesus war der Erste, der so auferstand, dass er nie wieder sterben konnte. Er hat den Tod vollkommen besiegt. Mit anderen Worten, die Auferstehung Jesu Christi ist ein Zeichen dafür, dass er stärker war denn der Tod. Er selbst sagt, ich habe Macht, mein Leben wiederzunehmen. Nicht nur Gott hat ihn von den Toten auferweckt, er selbst hat sich hervorgeholt. Er konnte das, weil er Gott war. Das ist eine andere Frage. Für wen ist der Tod bestimmt? Wer stirbt nach der Bibel?
Sünder.
Sünder sterben. Der Tod ist der Sold, sagt Paulus, für die Sünde. Der ist die Strafe. Also, wo Tod eingetreten ist, ist was vorangegangen? Sünde. Wenn jetzt Jesus gestorben ist, dann ist er als Sünder gestorben. Er stirbt. Also muss er irgendwie schuldig gemacht werden für Sünde. Nur, jetzt halten wir zweierlei im Kopf, der gestorbene Sünder ist der Auferstandene, aber der Auferstandene ist der Sündlose. Was folgt daraus? Dass es nicht seine eigenen Sünden waren, für die er starb, ja? Denn dann hätte er nicht so auferstehen können. Sehen Sie das ganze Evangelium in diesen kurzen Worten? Wenn ich sage, ich, Herbert Janssen, bekenne, ich glaube, Jesus Christus ist als Gott, von Gott, von den Toten auferstanden, dann sage ich mit dieser Aussage mehr, denn nur mit diesem Satz. Es ist wichtig, dass ich weiß, was ich sage. Die Vokabel sagen, das kann jeder. Das tun auch viele in der Kirche. Und wissen gar nicht, was sie sagen. Und glauben noch nicht, was sie sagen. Wirklich. Aber Paulus sagt, wenn du wirklich in deinem Innern glaubst, du stehst dazu, dass Jesus für Sünden anderer gestorben ist, dann musst du doch zugeben, das waren deine Sünden. Denn es war nur einer, der so das tat. Die anderen sind alle Sünder und müssen sterben. Folglich sind es meine Sünden, die er dort trug. Wenn ich also bekenne, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann habe ich damit gesagt, dass Jesus für mich starb, aber er trug meine Sünden, schuldlos war er, deshalb konnte er auferstehen. Und er lebt heute, um mich zu retten von meinen Sünden. Das Evangelium ist darin. Und das ist, worauf der Schreiber hier Bezug nimmt. Er hat die Reinigung unserer Sünden vollzogen, ist gestorben dafür, ist aber auferstanden als Sieger über die Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät. Was besagt das, dass er zur Rechten? Übrigens, was ist Majestät hier? Weiß jemand? Ja, vielleicht wissen Sie es. Ja, Gottvater. Wir haben ja hier einen Juden, der spricht. Ja? Und die Juden genieren sich, das Wort Gott über die Lippen zu bringen. Das sitzt sehr tief in ihnen. Der Hebräerschreiber braucht diese Hemmnisse nicht zu haben. Er ist befreit davon, aber er kommt seinen Lesern irgendwie doch entgegen. Ich habe selbst mit einer reformierten Jüdin dieses Erlebnis gehabt. Reformierte Juden sind nicht so streng wie Orthodoxe. Aber auch bei ihnen sitzt manches tief noch im Blut. Und als ich mit ihr sprach, sie war Studentin, als ich mit Studenten arbeitete, haben wir über den Gott Israels gesprochen, aber sie hat nie das Wort Jahwe über die Lippen gebracht. Es fiel mir auf. Hat sie nie getan. Man geniert sich. Und dann sagt man, wie Matthäus im Matthäus-Evangelium, der Himmel, deshalb Königreich des Himmels, oder Himmelreich zu Deutsch, oder wie es in unserer Übersetzung ist, aber wörtlich Königreich der Himmel, das heißt Gottes, der im Himmel wohnt. Es gibt da noch andere Wörter, die gebraucht werden anstelle von Gott. Hier Majestät. Majestät in der Höhe, das ist Gott. Aber was heißt das, dass Jesus zur Rechten Gottes sich hingesetzt hat? Wer nimmt Platz zur Rechten eines Vornehmen? Ein Geehrter. Zur Rechten setzt man, wenigstens in früheren Zeiten, wo solches noch Bedeutung hat, ja. Noch heute, obwohl die Sitten stark am Verkümmern sind, noch heute kommt es vor, dass Menschen, die einen Älteren oder einen Vornehmeren oder eine Dame ehren wollen, die gehen dann auf die linke Seite. Ich habe einen Freund, der ist vielleicht nur 2 Jahre oder kaum 2 Jahre jünger als ich, der besteht darauf, zu meiner Linken zu laufen. Und wenn ich so auf seiner Linken bin, der besteht einfach darauf. Das sitzt in seinen Gliedern, das muss so sein. Jesus ist zur Rechten des Vaters, nimmt den Ehrenplatz ein. Dass er sich setzt, heißt, es ist alles fertig. Ich kann mich jetzt setzen. Alles ist getan. Dass er dort sich hinsetzt, heißt, dass er von dort kam. Er gehört dahin. Er ist Gott und hat ein volles Recht, sich dorthin zu setzen. Das ist kein fremder Platz für ihn. Er kam nach Hause. Er war lange abwesend gewesen. Für den Himmel waren 33 Jahre sehr lange. Für diese Aufgabe. Jesus war vermisst, kann ich mir vorstellen.
Als Richter, ne?
Wie?
Als Richter zu Rechten.
Er setzt sich da zu Richten, als Richter, ja. Heute ist er immer noch der Retter, aber eines Tages wird er von dort kommen und richten. Und die Frage besteht heute, wie will man ihn haben? Mit welchem R will man ihn haben? Als Retter oder als Richter, nicht wahr? Mit dieser Frage können wir vielleicht für heute Abend schließen. Also, wir haben die Zusammenfassung des Hebräerbriefes und eigentlich können Sie nach Hause gehen und sagen, Herr Janssen hat den Hebräerbrief besprochen in der Freizeit mit diesen 3 Versen. Wir wollen zusammen beten. O Gott, wir sind dir so dankbar, dass du so groß bist, dass du so herrlich bist, so gut bist. Wir danken dir, dass du so bist, auch in deiner Zahl, wie du bist. Nicht nur eins, sondern drei in einem. So dass du gleichzeitig sterben konntest und immer noch lebtest und uns mit dir selbst versöhnen konntest. Welch ein großes Heil haben wir doch von dir bekommen. Hilf uns, Herr, dich darüber noch mehr anzubeten. Und lass diese Gedanken nicht so schnell von uns weichen, wenn wir in die Nacht hineingehen. Und wenn hier jemand sein sollte, bei dem die Frage noch nicht geklärt ist, wie er dich haben will, als Retter oder als Richter, dann lass die Frage doch bald geklärt werden, weil du heute da stehst, nicht nur sitzt, sondern du stellst dich vor uns hin, kommst bis zu uns ran und bietest dich selbst uns an. Danke, Herr, für dieses Angebot, das viele von uns haben annehmen dürfen und es nie bereuen. Amen.